Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Ich sage herzlich willkommen und ich habe gleich eine Frage für Sie, ganz am Anfang. Was muss ein für Sie fremder Mensch für Eigenschaften haben, dass Sie ihm die Schlüssel zu Ihrer Wohnung geben und sagen, ich bin da mal weg, aber du kannst da hier einfach mal rein. Ich vertraue dir. Was muss so eine Person für Sie mitbringen? Bei meinem heutigen Studiogast hatte ich dieses Vertrauen sehr schnell und finde es jetzt natürlich auch toll, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Moritz Metz.
Hallo Utz.
Du bist für viele HörerInnen bestimmt kein Unbekannter als vielseitig präsenter Journalist. Du bist ein Kollege, auch hier bei Plus Eins, aber nochmal ganz kurz zurück zu unserem Kennenlernen. Das war vor etwa 6 Jahren bei einem Workshop in Nairobi, in der Hauptstadt von Kenia.
Genau, wo du gewohnt hast.
Wo ich gewohnt habe. Warum? Es war eine Journalistenbegegnung,
kann man sagen. Das war ein Journalistenaustausch, wo sich ein halbes Dutzend oder Dutzend deutsche JournalistInnen mit kenianischen KollegInnen getroffen hat. Und dann waren wir dort 5 Tage in einem Hotel und haben uns da ausgetauscht und sind auch auf Reportagetour dort gegangen. Und dann wollte ich aber noch ein bisschen länger bleiben, weil ich war zum ersten Mal da in Afrika. Und dann hatte ich mir eine Airbnb-Bude gebucht, die aber letztlich ganz furchtbar war. Und eigentlich hatte ich dann einem 15-Jährigen sein Zimmer weggenommen. Der musste in der Küche auf dem Boden schlafen. Und dann habe ich da eine ganze schlaflose Nacht verbracht in diesem Bett. Und war so ein bisschen aufgeschmissen, wo ich denn jetzt meine restlichen Tage in Kenia noch verbringen soll. Und dann hast du gesagt, ach, komm doch einfach zu uns.
Genau, und ich war eigentlich gerade weg, aber für mich war das glasklar. Also dieser Moritz, ja, natürlich kann der bei uns wohnen.
Genau, und dann kam ich da, wir haben uns noch kurz kennengelernt, du musstest dann aber weg. Dann war ich ganz allein in diesem riesigen Haus und dann hat es in der Nacht, als ich da zum ersten Mal geschlafen habe, immer so boom gemacht. Boom. Und zwar ganz nah auf dem Dach. Ich habe dann einfach weitergeschlafen, weil ich dachte, ach, der Utz würde mir das schon gesagt haben, falls das tapfer, gefährlich sein tapfer. Sollte. Ich habe dir also auch vertraut. Und am nächsten Tag hat sich herausgestellt, das waren die Avocados von den schönen Avocado-Pflanzen.
Die sich allerdings anhören wie kleine Detonationen. Und du hattest Glück, dass keine Affen aufs Dach gesprungen ist. Das klingt dann wie kleine Elefanten, die irgendwie Arschbombe machen. Da denkt man auch am Anfang so, Aber ja, dann haben wir uns ja gegenseitig sehr viel Vertrauen entgegengebracht.
Ja, das war schön.
Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Der Journalist Moritz Metz ist heute mein Gast hier. Moritz, Spargel in Weißwein auf dem Motor des eigenen Autos kochen, war glaube ich mal bei dir.
Ja.
Saatbäumchen, Seedbombs oder Gummibärchen von Drohnen abwerfen lassen, hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld.
Ja.
Eine Tiefkühlpizza selber herstellen, das sind alles so Dinge, die du in der Sendung Netzbasteln bei unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova gemacht hast. Dieser Zugang zum Herausfinden, selber herstellen, sich Sachen erschließen. Kannst du das irgendwie biografisch bei dir selber verorten, wann das losging?
Also ich habe schon so ein bisschen die klassische Radiomacher-Karriere, dass ich nämlich Kassettenrekorder vollgequatscht habe, als ich irgendwie 5 Jahre alt war. Aber ich habe die auch auseinandergenommen und dann meistens nicht wieder zusammengeschraubt.
Siehst du, guck mal, das erste haben wir noch gemeinsam, beim zweiten, das hast du dann gemacht.
Genau, und ich habe also ganz unterschiedliche Sachen dann schon auch immer wieder auseinandergenommen oder hatte immer so einen technischen, so ein Interesse oder einfach so eine Neugier, alles auch so von innen zu kennen. Und das hat sich dann so weiter fortgesetzt, ja.
Du bist auf dem Land groß geworden in der Nähe von Augsburg und hast mir mal geschildert, dass man morgens, ging es eigentlich los, man musste Feuer machen.
Man musste Feuer machen, wenn man das warm haben wollte oder man ist einfach schnell ins Auto, zum Zug, zum Bus, zur Schule. Ich war da in Augsburg auf der Waldorfschule. Da hat man wahrscheinlich auch ein paar solche Sachen gelernt und das dauerte dann doch schon immer eine Weile, dorthin zu kommen.
Okay, und deine Nachbarin hatte einen Computer. Du konntest ihr helfen, diesen Computer irgendwie am Laufen zu halten und im Gegenzug hattest du die Möglichkeit, dort CDs zu brennen und aufzunehmen, was also glaube ich, vor 2000 der absolute Knüller war.
Genau, ich konnte Mädchen beeindrucken, indem ich ihnen CDs gebrannt habe, weil meine Nachbarn, er war Franzose und Musiker und sie war Journalistin und hat mich dann auch zum Bayerischen Rundfunk damals gebracht. Zündfunk heißt das Programm, immer noch ein ganz tolles Ding, weil die waren dann so meine Hauptansprechpersonen und das war sehr schön, ja.
Und wenn wir jetzt auf diese Bastelsendung von dir blicken, die es seit 7 Jahren gibt, warum heißt die Netzbasteln? Die könnte auch Metzbasteln heißen, ist mir vor der Sendung aufgefallen.
Die Domain habe ich tatsächlich registriert, könnte mal ein Podcast werden. Netzbasteln hat sich ein bisschen so ergeben, aber man kann das dann auch so erklären, dass man eben im Netz heutzutage all die Informationen braucht, um seinen Kühlschrank zu reparieren oder seine Waschmaschine oder irgendwas anderes zu bauen. Also in der nächsten Sendung baue ich eine Tageslichtlampe, die man in der Pandemie gut gebrauchen kann. Und da habe ich mir dann natürlich auch erstmal Inspirationen geholt. Und mittlerweile, also gerade in der Pandemie, aber auch sonst bestellt man natürlich viele Teile dann im Netz oder kann die Sachen auch günstig aus China kriegen. Und dritter Aspekt, man kann auch ganz viel Wissen wieder zurück ins Netz geben und es dann dort diskutieren. Und dieser ganze Open-Source-Gedanke, dass dann eben das Wissen mehr wird für die Welt.
Mhm. Das reizt dich auch an diesem ganzen Projekt, sagen wir mal. Es ist ja wirklich was, über 150 Sendungen habt ihr schon.
Genau, über 150 Sendungen, ich glaube jetzt genau 7 Jahre. Und das ist ein Traumjob, also absolut. Das macht so Spaß, irgendwas zu basteln und dann damit aber auch noch vielleicht was Politisches zu verbinden oder was Lustiges zu verbinden, sowas wie mit der Tiefkühlpizza. Oder ich habe einmal eine Palette gebaut, aber aus einem Tisch. Eigentlich ist es genau andersrum. Diese ganze Konsumkultur.
Hippen Paletten, macht die es jetzt überall gibt.
Auf hip und baut immer Paletten, alles aus Paletten, irgendwelche Möbel. Und ich habe es genau andersrum gemacht. Also ich habe einen IKEA-Tisch zersägt und habe eine Palette draus gemacht. Und das macht total Spaß. Also ich hatte früher immer schon gewusst, ich will Journalist werden. Aber der B-Beruf, die andere Variante, wäre dann doch immer so Medienkunst gewesen. Und letztlich vereint dieser Job genau beides. Und dass man dann da auch noch so technische Sachen machen kann und sie erklären kann. Also ich liebe diesen Job sehr.
Ich kenne solche Arbeiten immer wieder so als Prozess, den ich eher recht allein mit mir beschreite. Ich habe dann irgendwie so ein Vorhaben, so ein handwerkliches. Dann gibt es einen Besuch beim Baumarkt ab einem gewissen Zeitpunkt. Daheim dann irgendwie die Feststellung, dass ich nur fast die richtigen Sachen mitgebracht habe. Und da deutet sich eigentlich schon so eine Tragödie an, die dann später mit Schraubenzieher oder Bohrer in der Hand dann in einem großen Finale endet. Oder ich kriege dann noch die Kurve und irgendwas hält am Ende.
Aber das ist gar nicht schlimm. Also der wichtigste Gedanke vielleicht bei Netzbasteln ist auch, dass man das einfach, dass man anfangen soll. Dass man nicht irgendwie warten muss, bis man irgendwie alles perfekt kann. Also meine Sachen sind alle so gepfuscht und ich nenne mich auch Profi-Amateur, weil ich halt eigentlich nichts richtig kann, aber das zumindest professionell mache. Und die ganzen Sachen, wenn die dann ein professioneller Elektrikermeister anguckt oder was weiß ich, dann würde der wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und genauso kannst du das auch machen, wenn du im Baumarkt warst und dann da deine Schrauben zusammengebaut hast. Also die Hauptsache ist nicht, dass das Ding jetzt perfekt wird, sondern dass du es selber gemacht hast und dass du da überhaupt anfängst, drüber nachzudenken, was du eigentlich alles selber machen könntest und vielleicht andere Leute inspirierst.
Ich finde das einen wahnsinnig schönen Gedanken. Auch toll, dass du sozusagen den so spreaden kannst. Allerdings muss man auch sagen, du performst da auf einem anderen Niveau. Also du arbeitest mit Wi-Fi-fähigen Chips oder du... Was war das? Eine Weihnachtskarte an eine Gaslaterne gehangen?
Ach so, das war, in Berlin gibt es viele Gaslaternen und die können, die sondern auch irgendwie 95% Hitze ab. Und dann habe ich halt so ein kleines Ding gebastelt, mithilfe meines Netzbastel-Kompetenzteams. Das muss man auch immer erwähnen. Meine Freunde Georg, Sascha und mein Bruder Kasper, die helfen da mit und Resi auch noch aus dem Netzbastel-Kompetenzteam. Und wir haben letztlich die Hitze dieser Gaslaterne, die im Winter ziemlich eine hohe Temperaturdifferenz herstellt, genommen und daraus dann Musik gemacht mit so einem Weihnachtskarten-Grußchip und dann dudelt es die ganze Winternacht durch so blöde Christmas-Melodien.
Und ist auch mal irgendwas grandios schiefgelaufen? Das fänden bestimmt viele Hörerinnen entlastend, das mal zu hören, dass da auch mal was richtig so in den Ofen gegangen ist.
Ja, natürlich. Also ja, ich weiß schon, einmal wollte ich habe ich so Handschuhe genäht, die man auch im Winter tragen kann und sein Handy bedienen kann. Da muss man nur so ein bisschen leitfähiges Garn unter die Fingerspitzen sticken. Und dann wollten wir das ausprobieren, aber dann habe ich das Handy nicht mehr gefunden, live in der Sendung. Und dann konnten wir es nicht ausprobieren. Das war nur ein Beispiel von vielen, wo was schiefgegangen ist. Das sind eigentlich immer die besten Momente. Also meine Mutter sagt das auch immer, die hört meine Sendungen auch gerne und die sagt auch immer, die besten Sendungen sind die, wo was schief geht und wo was improvisiert wird. Und so ist es halt auch einfach beim Radio. Ich finde, das sind spannende Momente. Hoffentlich geht heute auch noch was schief.
Und wo wir gerade bei den besten Sendungen sind, hier bei Plus 1, da hattest du ja vor einem Jahr ungefähr die Serie Erste Hilfe Freundeskreis. Kannst du vielleicht nochmal die Grundidee erklären, weil es geht wieder los.
Es geht wieder los mit Erste Hilfe Freundeskreis. Und die These ist, man muss immer jemanden kennen, der irgendwas kann. Also von der Ärztin über den Anwalt bis zum Zahnarzt oder dem Automechaniker oder der Tischlerin, also ganz verschiedene Kompetenzen sind total hilfreich, wenn man sie nicht nur irgendwie in den gelben Seiten nachschlagen kann, sondern wenn man sie dann auch kennt. Und dann kann man mal kurz unbürokratisch anrufen und sich gegenseitig weiterhelfen. Ich glaube auch, dass das gerade in Ostdeutschland früher noch mehr so war, dass man viel Materialien auch über Connections und so bekommen hat. Und das will ich mit dieser Serie ausloten. Also es ist kein so ein Kollegengespräch, sondern das ist wirklich Reportage. Das liebe ich auch so sehr, dass man halt mit dem Mikrofon irgendwo hingeht. Und bei den letzten, ich glaube 7 Episoden Erste Hilfe Freundeskreis hatten wir vor einem Jahr gemacht. Da ging das halt auch noch. Da konnte man dann Freunde zu Hause besuchen und hatte keine Ahnung, dass das ein Jahr später anders sein wird. Mhm. Und da habe ich dann zum Beispiel einem Freund geholfen, seine schimmlige Badwand zu renovieren. Mit so ekligen Chlorgas und so, das war eine Sendung, aber ich habe auch einer Freundin geholfen, ein Wohnmobil anzugucken, auch von unten. Dann hatte ich die absoluten Oberchecker, die dann die Software dieses Wohnmobils ausgelesen haben und festgestellt haben, dass die Kilometer zurückgestellt wurden.
Die könnte ich dieses Jahr übrigens auch nochmal gebrauchen, deine Checker da, was so Wohnmobile angeht. Ja, ich habe da so ein Projekt.
Wurde öfters angesprochen drauf.
Also grundsätzlich ist die Idee aber auch, dass sich HörerInnen bei uns melden können, wenn sie etwas haben, worum du dich mit deinem erweiterten oder deren erweiterten Freundeskreis dann kümmerst. kümmern könntest. Genau. Und es gibt ein Beispiel aus dem letzten Jahr, was zeigt, das muss auch gar nichts Verrücktes sein. Wir hatten zum Beispiel die Hörerin Gwen, die hat sich bei uns gemeldet. Ihr Problem, die hatte einen Platten.
Ich habe hier Werkzeug dabei, dann bediene dich einfach.
Also, ich guck jetzt mal, was wir als erstes brauchen. Du kannst ja mal heiß oder kalt sagen. Das sieht mir so aus, als wäre das... Nee.
15er Maul- oder Gabelschlüssel. Weißt du, welche Richtung?
Ja, ich würde mal sagen, die, in die es geht.
Das ja, geht ja in beide, aber so ziehst du es noch weiter fest an. Gegen den Uhrzeigersinn ist immer aufschrauben. Sorry, dass ich jetzt so voll mansplaine hier alles...
Nee, es ist ja geil. Vor allen Dingen auch dann vorauszusetzen, dass ich das schon drauf habe und dann einfach mich so ins kalte Wasser zu schubsen, das ist doch voll gut.
Los geht's.
Yes. So.
Man merkt gleich, du hast eine ganz andere Routine dabei.
Ja, ich bin richtig motiviert, das alleine hinzukriegen.
Dann wünsche ich dir immer gute Fahrt.
Oh, danke, Moritz.
Aber du hast das eigentlich alles selber gemacht.
Ja, das stimmt. Aber du hast Mansplaining auf eine gute Art gemacht. So empowernd. Ja, wenn man einen Fisch selber lernt zu fangen, dann weiß man, wie es geht und muss nicht mehr hungern.
Wow, das war ja auch noch richtig deep am Ende. Wenn man einen Fisch selber lernt zu fangen.
Ja, ja. Das war unsere Hörerin Gwen und die hatte sich auch auf einen Aufruf damals gemeldet vor einem Jahr, wollte das Fahrradflicken lernen und hat es dann erfolgreich getan, hat mir dann ein halbes Jahr später nochmal geschrieben, ich habe meinen nächsten Platten geflickt und ist total stolz. Es hat riesen Spaß gemacht, da mit dem Mikrofon dabei zu sein und mit der Fahrradpumpe. Ich hoffe, dass solche Fragen jetzt wiederkommen.
Genau, also jede kann sich quasi melden mit Anliegen, egal, depressiver Hamster oder Gardine kaputt.
Mal gucken, was kommt. Wir können nicht alles beantworten. Das Schöne ist, dass
aber
wir
du bist
jetzt,
ganz aufgeschlossen.
Ich bin sehr aufgeschlossen. Und das Schöne ist, dass das jetzt eben auch über digitale Kommunikation geht. Dafür trifft man sich halt zwar nicht, aber man kann auch Sachen schicken. Mal gucken, ob das ein Weg ist.
Also wir sind sehr gespannt, was da kommt und was du da für Aufgaben gestellt bekommst. Bitte melden Sie sich bei uns, +1@deutschlandradio.de. Erstmal vielen Dank, Moritz Metz. Es geht hier jetzt um Hobbys und eine Frage, die viele vielleicht in einer Variation haben werden. Du, lieber Moritz, du hast sie in einem besonderen Maße. Deine Frage, was macht man, wenn man alle 2 Wochen ein neues Hobby hat? Das ist eine Berufskrankheit, kann man sagen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, wie erkennt man das richtige Hobby für sich und bleibt dann auch dabei?
+1. Die Antwort.
Fragen des Lebens beschäftigen uns hier Woche für Woche und bei Die Antwort holen wir uns Unterstützung dazu, jetzt vom Zukunfts- und Freizeitforscher Ulrich Reinhardt. Hallo Herr Reinhardt.
Hallo.
Bleiben wir doch kurz mal bei dem Beispiel von Moritz Metz. Berufsbedingt hat er eben alle 2 Wochen eine Begegnung mit etwas Neuem, mit etwas Tollem, was er so machen könnte. Was ist es aktuell? Wo drückt der Schuh, Moritz?
Es ist einfach zwar toll, ein Privileg, all diese verschiedenen Sachen in meiner Sendung Netzbasteln machen zu können. Pizza backen, Schneidern, Drohnen, 3D-Drucker und so weiter. Das sind alles riesige Themen. Ich könnte das jetzt endlos fortsetzen. Das ist aber oft unmöglich, all diese Sachen wirklich dann wiederkehrend zu machen. Dann kriegt man zwar auch immer wieder Fragen von den HörerInnen und so weiter. Und wird damit irgendwie verortet, aber ich schaffe das gar nicht, all diese ganzen spannenden Themen, die irgendwie auch Hobbys sein könnten, unter einen Hut zu kriegen und muss mich dann halt irgendwie entscheiden, ja.
Also es gibt eine Fülle an Möglichkeiten und das kennen viele im Kleinen dann sicherlich auch nicht, vielleicht unbedingt wie Herr Metz mit 3D-Drucker und Co. Aber es gibt einfach eine Fülle an Möglichkeiten und wie sucht man sich denn das Richtige für sich aus und bleibt dann auch dabei? Was meinen Sie, Herr Reinhardt?
Und grundsätzlich ist es ja wichtig, dass da das Hobby ein glücklich macht, dass man Spaß dran hat, dass man die Zeit darüber vergisst. Also fast ja so wie eine Art Steckenpferd, hat man früher gesagt. Und wichtig ist natürlich auch die Beständigkeit. Also nicht von einem Hobby zum nächsten zu springen, wie jetzt der Kollege, sondern auch einfach ja das so attraktiv zu finden, dass ich dabei bleibe und es regelmäßig immer wieder ausübe. Das wäre dann ein klassisches Hobby.
Aber das klingt so, als würde sich das einfach von selbst ergeben.
Das ist nicht einfach. Also man darf nicht vergessen, über 40% der Bundesbürger sagen eben, sie haben leider kein Hobby mehr, sie hätten aber gerne eins. Das ist ja auch schwer, ein Hobby für sich zu identifizieren. Wir leben in so einer ja, Optimierungszeit, wo man versucht, das ganze Leben zu optimieren. Also nicht nur den Körper, nicht nur die Gesundheit, sondern natürlich auch die freie Zeit. Und insofern ist es total typisch, dass man von Highlight zu Highlight springt, aus lauter Angst, was zu verpassen, sich aber nicht mehr eigentlich die Zeit nimmt für das, was einen halt wirklich dann Zufriedenheit bringt und was vielleicht das Hobby dann auch erfüllen könnte.
Was ist da vielleicht ein Weg, da hinzukommen? Also muss man dann bestimmte Sachen einfach absägen?
Ich glaube, es ist wichtig, wirklich sein eigenes Glück zum entscheidenden Kriterium zu machen. Jetzt nicht, dass ich morgen davon berichten kann, dass ich wieder, weiß ich nicht, eine neue Sportart ausprobiert habe oder irgendein neues technisches Gadget mir gekauft habe und damit meine Zeit verbringe, sondern wirklich, wodurch ich an sich wahlweise mich jetzt körperlich erhole, abschalten kann, Kontrast zum Alltag finde oder einfach ja eine schöne Zeit habe. Das kann mit anderen sein, kann auch alleine sein. Natürlich ist es jetzt nicht einfach, mal eben sich ein Hobby auszusuchen. Da gilt es eben darum, vieles vielleicht auszuprobieren, gemeinsam mit Freunden zu überlegen, was könnte man gemeinsam machen. Und wer dann überhaupt keine Idee hat, es gibt ganz viele Interessengruppen im Internet, wo man googeln kann, wie man ein Hobby findet. Vielleicht ist da ja in der Tat die eine oder andere Idee dabei, wo man dann beibleibt.
Ich glaube, man kann aber auch neben dem Glück oder der Tatsache, dass man es dann mit Freunden gemeinsam machen kann, auch noch andere Aspekte reinbringen, die vielleicht dann auch zu einer Entscheidungsgrundlage werden, zum Beispiel Umweltschutz. Also wird man jetzt Motorradfahrer oder Fahrradfahrer?
Das stimmt. Also das ist ein wichtiges oder ein sehr gutes Beispiel, was natürlich auch eine große Rolle spielt, womit man sich dann in seiner Freizeit beschäftigt. Grundsätzlich muss man natürlich aber immer unterscheiden, ist es jetzt eine Freizeitaktivität, also gehe ich Motorrad fahren, gehe ich Fernsehen schauen auf dem Sofa, beschäftige ich mich mit irgendwelchen Sachen, die mir einfach so in meiner Freizeit halt über den Weg laufen, ins Kino gehen oder ins Theater gehen, oder ist es eben ein Hobby? Und ein Hobby ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man sich eben regelmäßig damit beschäftigt, dass es keinen direkten Zweck erfüllt und dass man eben diese Freude dabei hat und es jetzt nicht nur Langeweile Verhinderung ist, was vielleicht das ein oder andere Mal ist, wenn man im Netz surft oder auf dem Sofa sich das Fernsehprogramm anschaut, sondern dass es natürlich auch irgendwie dann ein wenig mehr ist und eine Aktivität ist.
Ich habe am Anfang bei Ihnen rausgehört, dass man da so sehr bei sich bleiben soll. War das irgendwie so ein Seitenhieb auf die Bananenbrotbäcker auf Instagram, die so Schaufenster-Hobbys entwickeln, die wir uns alle dann gegenseitig hochhalten und sagen so, schau mal hier, ich habe wieder Kimchi fermentiert?
Kein Seitenhieb. Jeder muss ja das machen, was er für richtig und für wichtig erachtet. Es wäre jetzt nicht meins. Bei mir wäre es jetzt eher das Hobby, dass ich wirklich versuche, darüber abzuschalten, irgendwie was anderes auch mal zu machen, als am Schreibtisch zu sitzen und über irgendwelchen Daten nachzudenken und Bücher zu schreiben. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er wirklich in seiner freien Zeit gerne macht und was er dann auch eben als Hobby bezeichnet.
Wenn ich da einwerfen darf, Kimchi haben wir natürlich auch schon gemacht. Das ist super, seitdem esse ich sehr viel Kimchi, aber ich kaufe es dann doch, weil ich finde diesen Service, dass man in den Laden gehen kann und da einfach auch echt gutes Kimchi in Brandenburg hergestellt und so finden kann, eigentlich ziemlich gut. Und dann hat man nicht immer so ein stinkendes, so ein Topf, der da vor sich hingärt in seiner Küche stehen.
Vielleicht abschließend noch die Frage, wie erkenne ich ein Hobby, das ich vielleicht nur noch so zum Schein mitgeschleppt habe? Also mein Schuhschrank ist voller Sportschuhe, die ich seit über einem Jahr nicht mehr benutzt habe. Tennis, Hallenvolleyball, Fußball und so weiter.
Das ist ja fast schon dann Ihr Hobby, sich Sportschuhe zu kaufen. So weit kann man ja, will ich jetzt nicht gehen.
Das aber möchte ich weit von mir weisen.
Nein, aber es ist natürlich ein gutes Beispiel. Also man fängt vieles an, probiert es aus und stellt dann eben fest, ja, das hat jetzt Spaß gemacht, mal laufen zu gehen oder mit Kumpels zu kicken. Aber es ist jetzt eben nicht das, wo ich dauerhaft beibleiben möchte. Und das ist ja auch völlig okay. Man kann seine Hobbys ja auch wechseln und sich neue Hobbys suchen, alte hinter sich lassen. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie sind ja viele Deutsche, die sagen, ich entdecke ein altes Hobby wieder, fange wieder also an, ein Musikinstrument zu spielen, mich künstlerisch zu betätigen, im Keller rumzuwerkeln, was auch immer. Also das ist ja auch typisch für unsere Zeit gerade, dass man dann vielleicht auch irgendwann die Sportschuhe wieder rausholt und wieder anfängt, Sport zu treiben.
Also ein richtiges Hobby haben wir gefunden, wenn es einfach Spaß bereitet, wenn wir uns dabei vergessen, die Zeit vielleicht auch vergessen und ja, wichtig dabei, das herauszufinden, das Richtige für sich herauszufinden, ist auch, sich nicht von anderen Dingen vielleicht ablenken zu lassen. Das nehmen wir mal so mit ins neue Jahr und sagen vielen Dank an den Freizeitforscher und wissenschaftlichen Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, Ulrich Reinhardt. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Sehr gerne.
Und wenn Sie eine Frage haben, die wir uns hier doch mal vorknüpfen sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Der Journalist Moritz Metz ist hier zu Gast bei Plus 1. Moritz, wenn wir zwei uns nicht zufällig im Sender irgendwo hier treffen, also vor Corona haben wir das noch gemacht, dann laufen wir uns manchmal auf der Straße über den Weg, denn tatsächlich wohnen wir nicht mal 200 Meter voneinander entfernt. Und dann sehe ich dich meistens in einer anderen Rolle, und zwar in der als Vater, zum Beispiel mit Kindern im Gepäck.
Ja.
Irgendwie. Und Kinder, du hast zwei, Trotzdem schaffst du es dann, in der Weltgeschichte unterwegs zu sein und Reportagen zu machen, was du ja tust. Das ist natürlich auch ein erheblicher organisatorischer Aufwand, das dann immer wieder umzusetzen, nehme ich an.
Ja, vor allem deswegen, weil das eine große Patchwork-Situation ist. Das ermöglicht einiges, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend oder aufwendig. Die beiden Kinder sind von unterschiedlichen Müttern. Das eine Kind ist schon über 10 und das andere ist noch deutlich unter 10. Und dann sind die halt entweder bei mir oder bei ihren Müttern. Und wenn ich das einigermaßen organisiert kriege, dann kann ich manchmal fast ein Junggesellenleben führen mit meiner Freundin zusammen, die aber auch wiederum 2 Kinder hat. Und die Mütter meiner beiden Kinder haben auch wieder Kinder. Es ist also wahnsinnig kompliziert, auch jetzt in Pandemiezeiten, aber manchmal dann auch sehr schön. Und wir verstehen uns ganz gut.
Aber also das ist jetzt, wie sagt man, overwhelming. Das war jetzt eine Menge Infos, aber nur um es sich mal so praktisch vorzustellen. Wie sieht so eine Woche bei dir dann aus, so ungefähr?
Montag, Dienstag bis Mittwochmittag ist mein Sohn bei mir. Dann ist er ein paar Tage nicht bei mir. Da treffe ich mich dann mit meiner Freundin, falls wir Zeit haben. Meistens ist Mittwoch immer so voll, weil ich noch Vorstand in der Genossenschaft bin und dann da irgendwelche Treffen sind am Mittwoch. Donnerstag hat sie dann meistens so viel zu arbeiten. Und dann ist entweder das Wochenende so halb frei, dann ist meine Tochter bei mir. Oder ich arbeite. Meistens arbeite ich dann das ganze Wochenende durch, weil man in der ersten Hälfte der Woche ja nicht dazukommt. Und so ist es meistens.
Und wenn dann so ein Wechsel stattfindet zwischen der einen oder anderen Mutter bei dir und dem jeweiligen Kind, gibt es dann ein Bataillon von Kuscheltieren, was da hinterher marschieren muss? Oder also wie ist das aufgeteilt? Spielsachen? Und es gibt ja Sachen, die Kinder einfach brauchen, mit sich tragen wollen. Oder habt ihr mittlerweile das so geschafft, dass es einfach 2 für die Kinder in ihrer Wahrnehmung gleichwertige Plätze gibt, an denen sie sich aufhalten können?
Ich glaube, jeder Platz, wo das Kind dann da ist, erfüllt so seine Funktion und ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich. Da machen wir auch sehr viele Gedanken drüber. Ja, die Logistik, das geht. Also heute, als ich meinen Sohn zu seiner Mutter gebracht habe, war das Einzige, was er mitgenommen hat, eine ausziehbare Teleskopgabel, wo man anderen Kindern das Essen vom Teller klauen kann. Den hat er von meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen, diese Gabel. Also manchmal ist es aber auch mehr. Aber ich glaube, das ist weniger das Problem. Wir sind da auch sehr offen. Also dass jetzt die Anziehsachen bei einem bleiben müssen, so ist es nicht, sondern das gehört dem Kind und dann wandert das auch mit hin und her. Und ohnehin ist, glaube ich, einfach der gute Austausch zwischen den Patchwork-Freunden, Partnern, Eltern das Allerwichtigste, dass sowas einigermaßen gut gehen kann.
Ja, aber da sprichst du ja so ein heißes Eisen an. Ja. Also das mag ja funktionieren, aber es ist halt auch wichtig, dass tatsächlich da, ich sag mal, jetzt keine Restglut vom vergangenen Beziehungsstreits noch manchmal in Orga-Fragen sich dann auf einmal hochspült. Also das passiert ja durchaus. Also ich kenne das durchaus auch, dass keine Ahnung, ich habe dir doch gesagt, du sollst die Mütze mitbringen und auf einmal wird alles so aufgeladen und bedeutungsschwer und man weiß, um diese Mütze geht es hier gerade nicht.
Ja, Mützen hat man natürlich als Profi-Patchwork-Eltern viele. Und insgesamt ist aber einfach meine Erkenntnis, dass durch gegenseitiges Wohlwollen, und da habe ich jetzt ja wirklich schon fast 10 Jahre Erfahrung, durch gemeinsames Wohlwollen und irgendwie Loslassen von alten Konflikten kommt man sehr, sehr, sehr viel weiter. Und das ist man dem Kind auf jeden Fall schuldig. Ich glaube, da muss man dann über solche Themen hinwegsehen. Und dann kann man auch mal, wenn man jetzt ein Telefonat hat, wo es ein bisschen Streit oder Vorwürfe gibt, kann man auch sagen, ja, dann telefonieren wir morgen wieder, dann hat sich das wieder gelegt. Weil gerade abends, wenn man dann, nachdem das Kind dann ins Bett gebracht ist, ist man manchmal besonders emotional und irgendwie auch ausgebrannt, gerade in Pandemiezeiten. Und dann sollte man vielleicht sich nicht so viel streiten.
Das ist ja auch von der ganzen Konstellation her viel abverlangt. Ne? Also man selber betritt eine neue Lebensphase, Partnerin, Partner, je nachdem, ist vielleicht noch gar nicht fertig mit der alten. Und also das ist ja wirklich eine große Herausforderung. Und dein Rezept, das traue ich dir so als Mensch auch total zu, scheint zu sein Buddha. Also im Zweifelsfalle, wenn irgendwie man merkt, man kann selber nicht mehr damit klarkommen oder Konflikte tauchen auf, durchatmen. Goodwill hast du es so quasi umschrieben.
Goodwill, ja, durchatmen. Das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil ich bin jetzt nicht jemand, der nie gestresst ist. Ich bin schon auch manchmal einfach überfordert.
Will ich auch nicht da reinreden, auch wenn ich immer diese
Sachen, ja, die dann auf mich einpreschen und eintrommeln und so viele Anforderungen und dann hier noch jemand helfen und da. So ein Netzwerk ist ja auch was man einfach pflegt und viele Freunde, die ich irgendwie sprechen will, aber dann klappt es immer zeitlich nicht und man telefoniert aneinander vorbei und zu viele Aufgaben und Lockdown. Also natürlich bin ich dann manchmal auch echt ganz schön gestresst und da ist der beste Tipp, durchatmen, Buddha und sich überlegen, was ist denn jetzt genau in der Situation das Wichtigste. Und ich glaube, das lernt man auch gerade gut in der Pandemie, dass man eben einfach spontaner ist und immer auf den jetzigen Moment guckt und sieht, wie man den am besten gestalten kann. Und wenn dann Zeit ist, wo man noch mal ein bisschen in die Zukunft denkt oder aus der Vergangenheit lernt.
Das finde ich klingt total gut. Klingt nach einer tollen Formel. Das Problem bei solchen Konstellationen ist ja häufig, oder zumindest manchmal für bestimmte Menschen, dass da auch im erweiterten Kreis einfach Leute beteiligt sind, die diese Haltung nicht unbedingt mitbringen, die vielleicht auch gar keine Notwendigkeit haben, sich so kooperativ zu zeigen. Also in diesem, ich möchte sagen, was du vorhin aufgezählt hast, wer da alles noch vielleicht Kinder hat und wer dann damit ja so, also sozusagen in dritter Reihe noch als Partner, als Stellwerk irgendwie in diesem Organigramm mit dranhängt, wenn da, sagen wir mal, Arbeitstitel Franz schlechte Laune hat, dann kann der ganz schön Druck auf so einem Knotenpunkt ausüben, dass sich dieses ganze Uhrwerk nicht mehr weiterdrehen
kann. Das kann echt kompliziert sein. Wir haben gerade zum Beispiel ein delikates Problem. Das blöde Jahr 2020 hat uns noch mit so einem Arschtritt verabschiedet und in dem es 53 Kalenderwochen hat. Jetzt führt es dazu, dass die Rhythmen nicht mehr zusammenpassen, weil bei meiner Freundin ist es halt so geregelt, dass immer in den ungeraden Wochen ist das Kind bei der Mutter und in den geraden Wochen beim Vater oder andersrum, habe ich vergessen, aber verdrängt, muss ich sagen. Und bei mir ist es, und bei meinen Kindern ist es aber so, dass sie einfach immer stur abwechselnd, auch über Weihnachten hinweg immer stur abwechselnd sind. Jetzt durch diese 53 Kalenderwochen tanzt das Ganze auseinander und ich sehe meine Freundin nicht mehr am Wochenende, weil wir sozusagen immer abwechselnd die Kinder haben. Kann man natürlich auch machen, aber so dieses Junggesellending, was ich vorhin beschrieben habe, als Paar ohne Kinder, das haben wir jetzt dadurch dann halt nicht mehr und das vermisse ich dann schon auch. Und das ist wahnsinnig schwierig, das zu ändern mit diesen Kalenderwochen, weil da einfach wahnsinnig komplette Sachen dranhängen, unter anderem eine Radioserie, die nur alle 2 Wochen läuft, Erste Hilfe Freundeskreis.
Ein Freund von mir, der hat einen Sohn und lebt getrennt von seiner ehemaligen Partnerin und der sagt, er wird immer wieder angesprochen von Leuten, die sozusagen oberflächlich noch in intakten Beziehungen leben, wo die also alle noch zusammen sind. Sag mal, hey, ist es wirklich so toll, wenn man dann immer eine halbe Woche frei hat? Und also die sind halt ganz scharf auf diese Freizeit, diese alte Freiheit und finden das irgendwie spannend und erwägen etwaige Trennungen, um dann wieder diesen Freiraum zu haben für sich.
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es interessant wäre, da mit unserem Zukunftsforscher drüber zu sprechen, ob das so ein Trend ist, die Selbstoptimierung. Ich habe jetzt eine Patchwork-Family. Also ausgesucht hätte ich mir das, glaube ich, nicht absichtlich.
Ja, also es ist schon, also du hättest es eigentlich schon anders gewünscht auch.
So ist das gekommen und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben, so wie das da läuft und denke, man muss halt das Beste draus machen. Und das waren alles interessante Erfahrungen und Momente und Begegnungen und Zeiten. Ist alles gut.
Plus eins. Ängste.
Mein Name ist Claudia Litti und ich wohne in Süditalien schon über 31 Jahre mit meinem Mann und meinen 3 Hunden. Ich bin Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Meine Angst ist eine existenzielle Angst. Ich habe Angst davor, kein Geld zu haben. Ganz konkret. Das hängt damit zusammen, dass wir, mein Mann und ich, eigentlich seitdem ich hier bin, immer kämpfen mussten. Es war auch immer ein Job da. Es ging auch immer weiter. Das war nicht das Problem. Aber die Angst saß immer mit im Boot, dass mal nichts mehr gehen könnte. Bin jetzt seit 5 Jahren in einer Festanstellung, aber das hat mich nicht verlassen. Also wenn ich am Supermarkt stehe und meine Karte funktioniert aus irgendeinem Grund, da kriege ich Panik. Da fange ich an zu schwitzen, da denke ich, um Gottes Willen, wer hatte Zugriff auf mein Konto? Kann es sein, dass ich schon so viel überzogen habe? Solche Sachen kommen dann, was absolut manchmal wirklich irre ist, weil ich meine, das kann ja jedem mal passieren. Aber wenn ich dann nicht gleich eine zweite Karte rauszücken kann, da bin ich fertig. Fertig mit der Welt. Ja, vielleicht ist es auch das, dass man auf Hilfe von außen nicht angewiesen sein möchte. Dass ich es am liebsten alles alleine mache. Ich denke mir mal, das hat auch damit zu tun tatsächlich, dass man wirklich sehr unabhängig sein möchte.
Vanja Budde war das hier mit unserer neuen Serie Ängste. Claudia hat berichtet, dass sie Angst davor hat, im Supermarkt nicht zahlen zu können. Hast du auch eine Angst, die dich in der Form begleitet, Moritz?
Die hatte ich schon, die Situation überlebt man aber auch meistens. Einerseits habe ich Angst davor, Corona zu kriegen und dann 2 Wochen mit einem jungen Kindergartenkind zu Hause verbringen zu müssen. Und das nimmt mir ja keiner ab, weil das ja auch infektiös sein könnte. Und ich hatte tatsächlich fast so eine Art Panikmoment, als in dem ersten Lockdown, als der sich so ankündigte, mein Internetrouter zu Hause ausfiel und dann auch noch das LTE auf meinem Handy. Dann Oi. War ich plötzlich offline. Da habe ich echt einen kleinen Schreck gekriegt. Dachte, oh je, geht jetzt die Welt unter.
Bisschen peinlich. Ich habe einen wiederkehrenden Angst-Albtraum, Radiosendung geht los und ich bin noch zu Hause, mache mir die Schuhe zu und ich höre dann das. Diese Stille.
Aber wir haben doch vorhin darüber gesprochen, dass es schön ist, wenn was schief geht im Radio. Und auch das würde wahrscheinlich ein unvergesslicher Moment sein für dich und für die HörerInnen.
Lieber Moritz, nächste Woche wird man dich hier dann nochmal hören. Da geht es dann eben um das Projekt, was wir schon besprochen haben, Erste-Hilfe-Freundeskreis. Man kann sich melden, wenn
man ein Problem hat, was ein Netzwerk lösen kann, oder ich.
Das machst du dann auch.
Ich probier's.
Weil lass uns dem noch vielleicht ein Gesicht geben, wenn man ein Problem hat.
Handwerklicher Natur, aber auch sozialer Natur oder organisatorischer Natur.
Also es gibt eigentlich niemanden, der jetzt gerade nicht schreiben könnte an +1@deutschlandradio.de und dann meldet sich Moritz Metz bei Ihnen, was sehr schön sein wird. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du hier heute warst. Zu Gast bei +1. Vielen Dank fürs Kommen.
Es war
mir
eine Ehre, Utz.
Und bis bald hoffentlich.
Bis bald.
In der Geschichte der Woche, da geht es heute um eine umstrittene Figur. Wir hören die Geschichte des Boxers Charlie Graf, einst ein 1-Million-Dollar-Junge, die größte Hoffnung im deutschen Schwergewichtsboxen, später dann tief verstrickt im Mannheimer Rotlichtmilieu.
Naja, man denkt ja halt, es ist die große Welt. Jetzt komme ich ja aus den Benzbracken und dass dieses Blenden, diese Rolex, diese dicken Autos und das alles. Und das, man denkt da, das ist jetzt das Leben.
Charlie Graf in der Geschichte der Woche. Die Geschichte der Woche, die haben wir ab sofort für Sie immer in einem zweiten +1-Podcast, den Sie nun Woche für Woche von uns separat erhalten. Wir wollten einfach Gäste und Geschichten ein bisschen besser für Sie zum Hören sortieren. Dieser zweite Podcast, der ist eigentlich nur einen kleinen Klick für Sie entfernt. An dieser Stelle verabschiede ich mich nun also, freue mich aber, wenn ich Sie gleich im zweiten +1-Podcast begrüßen darf. Mein Name ist Utz Dreger, machen Sie es gut und ciao, beziehungsweise bis gleich.